Sport.
Sport.
Anders.
Anders.
Direkt.
Direkt.
Unsport.
Unsport.
Hallo und ganz herzlich willkommen schon zu der 102. Ausgabe vom Unsportlich-Podcast. Präsentiert von Tape Design, der Nummer 1 Grip und Performance Socken für deinen Sport.
Überzeug auch du dich und geh auf tape-design.ch und profitiere mit dem Code unsportlich von 20% Rabatt. Und jetzt haben wir ein grandioses Interview parat.
Genau, ein weiterer Hochkaräter bei unsportlich. Und zwar ist das jemand aus dem Skisport, namentlich Dominik Gysin.
Ja, du, ich habe das Tattoo, das man nicht sieht, weißt du?
Ja, ich bin so in die Hockey-Position gegangen und habe meine Backen aufblasen.
Wenn du eine scheisse Eistee hätte ich wollen oder so.
Unsere heutige Interviewpartnerin kommt aus der besten Schweizer Sportfamilie. Sie hat Abfahrts Olympiagold gewonnen, an der ETH Zürich ein Physikstudium abgeschlossen, eine Berufspilotenlizenz im Sack und ist ganz nebenbei auch noch Erfolgsautorin. Kurzum, es gibt nichts, was sie nicht kann. Sie ist ein absoluter Supermensch. Unsportlich präsentiert Dominik Gysin.
Es ist grandios. 3 Sachen, die massiv übertrieben sind.
Aber immerhin stimmt etwas. Gegeben.
Ja, ich glaube, etwas stimmt knapp. Also Olympiagold stimmt, ja.
Gut, Glück wenigstens das. Das, ja, das Physikstudium stimmt auch.
Ja, Bachelor ist nicht wirklich,
ja,
Physikstudium
immerhin
abgeschlossen.
Wir haben gerade vor du gekommen bist darüber geredet. Wir haben alle zusammen auch studiert, aber wir sind uns also überwiegend einig, dass nicht einer von uns auch nur eine Prüfung bestanden hat an der ETH. Egal, was für ein Fach, geschweige denn Physik.
Ja, also ich habe auch gekämpft. Und eben, Bachelor ist jetzt auch gerade gut so im Moment. Es ist schon ein bisschen ein Fight, ja.
Was war das Schwierigste an dieser ganzen Sache an der ETH? Das Lernen im Sommer?
Quantenmechanik, hätte ich jetzt gerade sagen. Ja, das Lernen im Sommer ist eigentlich
Quantenmechanik, ja.
Ja, Quantenmechanik habe ich das Übelste gefunden. Ich glaube, ich habe etwa 6 Bücher gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Also uns ist nicht einmal der Begriff, also nicht einmal Quantenmechanik ein Begriff, muss man sagen.
Ja, was ist Quantenmechanik?
Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe irgendwie die Prüfung bestanden, aber wenn ihr mich jetzt fordert, dass ich euch das erkläre, dann wird das Ganze eine üble Stunde.
Jetzt sehen wir gerade, wie fest das die Wahrheit sagt, liebe Dominik. Sie hat gerade gesagt, von diesen Sachen stimmt genau etwas. Sie hat auch gesagt, sie konnte Mechanik nicht bestanden und die Prüfung trotzdem. Macht
Nein,
nicht
ich
so viel
nicht
Sinn.
Verstanden.
Und nicht verstanden, aber
es ist ein Unterschied scheinbar.
Nicht verstanden. Ich habe vorher schon gesagt, man hört mich nicht. Nicht verstanden.
Aber ich würde einfach vorschlagen, dann machen wir doch den ganzen Podcast eigentlich über Quantenmechanik, oder? Dann könntest du aus dort ein bisschen Auskunft geben, oder?
Ja, also schau, es geht einfach um kleine Teile, die irgendwie aufeinander prallen und es funktioniert eigentlich überhaupt nicht, wenn man logisch nachdenkt, aber wenn man es in einem Experiment nachher austestet, dann funktioniert es. Und man kann es rechnen, irgendwie.
Mit was für Motivation hast du Physik studiert? Das nimmt mich wunder, weil das habe ich noch nie verstanden.
Also eben, Quantenmechanik hat mich dann nicht mehr so motiviert. Nein, ich finde es schon super spannend, grundsätzlich Physik. Und ich glaube, es hat auch sehr viele Aspekte, die wirklich cool waren. Das ist so ein bisschen logisch denken, ich tue sehr gerne rechnen. Und so ein bisschen mit Zahlen rumspielen und so ein bisschen jedem Tisch, Glas, Wasser, also Kontinuumsmechanik habe ich zum Beispiel sehr spannend gefunden. So ein bisschen fluid.
Wissen wir nicht, was es ist, ja.
Ja, eben, hören wir auf.
Was mich jetzt eigentlich würde interessieren, eben, wir haben ja eigentlich gehört, Olympia Gold, für das bist du eigentlich in der ganzen Schweiz bekannt. Und wieso machst du denn den Schritt in die absolute Technik, die überhaupt nichts mehr mit dem Sport zu tun hat?
Ja, das habe ich bewusst gemacht. Also ich habe mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht, bin mega sportbegeistert, fanatisch schon fast, in einer sportbegeisterten, fanatischen Familie. Die haben übrigens jeweils genau gleich wie ihr reagiert, wenn es über Physik geht. Also knapp 1,5 Minuten Aufmerksamkeitsspanne und dann ist so gemerkt, es nie mehr zu. Aber ja, ich habe von klein auf in der Schule, das war mein Lieblingsfach Mathe gewesen. In der Primarschule.
Ja, das solltest du nicht zu viel erzählen. Das macht dich nicht gerade sympathisch. Ja.
Es findet alle so schlimm. Aber es war halt so gewesen. Und ja, darum habe ich dann gefunden, so, ich will, wenn so der Lebensabschnitt Sport vorbei ist, noch so das andere ausleben. Und ja, jetzt nach nach 3 Jahren ETH ist gerade im Moment auch ein bisschen genug.
Also warte mal schnell, du sagst, du hättest es ausleben. Du hast in dem Fall mal noch so die richtig geilen Studentenpartys erleben.
Darum ist sie an der ETH.
Ich wollte jetzt gerade sagen, bist du mal...
Ich bin nicht an der ETH selber gewesen, aber es hat sicher auch dort irgendwelche Partys, wo man sich mal ein bisschen gut gehen lässt.
Also, ich weiss nicht, vielleicht bin ich einfach nicht so die zu diesen Partys kommt, aber also in unserem Studiengang, ich habe das Gefühl gehabt, das hilft mir dann, um mit den anderen mithalten, weil ich das ja nicht mehr so Lust habe und nicht mehr gerade 19 bin und so. Und dann habe ich festgestellt, alles, was sie am Montagmorgen erzählen, ist, wie sie am Nacht um 5 Uhr am Samstag noch Aufgabe 5c
gelöst haben. Genau wie wir studiert haben. Exakt genau gleich wie wir studiert haben.
Hat es nicht noch so Gespräche über ihre Ameisenkolonie oder so Sachen? Ich hätte jetzt erwartet, dass es sicher noch so etwas gibt.
Nein. Aber ich habe dann ein einziges Mal eine Party geschmissen. Also man hört jetzt nicht die Anführungszeichen. Nach der Basisprüfung, und es war wirklich so herzig, weil es war mega spontan gewesen, und ich hatte so eine Studentenwohnung gehabt, und ein Innenhöfli, und ich habe nicht mal meine Nachbarn benachrichtigt. Da dachte ich, shit, eigentlich nicht so clever. Und dann habe ich einfach alle eingeladen. Und also alles, was ich gekauft habe an diesem Abend für die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Also, absolut super Party.
90%. Und der Lärmpegel ist nie über 12 Dezibel oder so.
Was wir auch nicht wieder wissen, wie laut das ist.
Am Morgen um 3 haben wir über lineare Algebra diskutiert. Es war wirklich klassisch. Und das Schönste war, dass wir nachher alle geholfen haben, abräumen und abwaschen. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, war meine Wohnung, als wäre nie passiert.
Gut, aber viel zu tun gegeben, hat es ja wahrscheinlich in dem Fall gar nicht gegeben, oder?
Nein, voll nicht. Also von dem her, als Gastgeber ist es grossartig. Nein, verdammt lieb. Aber halt schon ein bisschen nerdy.
Was mich wundernimmt, ist, du bist als Olympiasiegerin in die ETH reingelaufen. Der grösste Nerd kennt dein Gesicht, weiss, wer du bist. Hat es keine Berührungsängste gegeben? Sind die von Anfang an... Also, ich meine, man muss es sagen, vielleicht ein Vorurteil an der ETH, die Menschen haben meistens sogar Mühe, mit mir zu reden und ich bin überhaupt niemand. Einfach, weil sie ein bisschen, introvertiert sind vielleicht. Wie ist das so mit einem absoluten Superstar wie bei dir?
Ja, Superstar ist relativ. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen ein Klischee. Also es gibt auch ganz normale Menschen an der ETH. Ein Haufen. Sehr intelligente, aber recht coole Leute auch. Aber du hast halt das volle Spektrum. Du hast wirklich von den 13-, 14-, 15-jährigen Wunderkindern, die halt auch logischerweise nicht so einfach Zugang finden zu ihren Mitstudenten. Also die studieren dann halt auch mit dir. Und die Hemmschwelle, mit mir zu reden, am Anfang war extrem hoch. Also es hat auch nie jemand neben mir sitzen. Und ich hatte zum Glück eine Kollegin, die mit mir so am Anfang mitstudiert hat. Und durch sie habe ich dann ein paar Leute kennengelernt. Und das hat es dann einfacher gemacht. Und es haben mich auch nicht alle gekannt, oder? Also, Haufen, du verfolgst ja auch nicht. Es gibt nicht jeden Menschen auf der Welt, der Sport verfolgt.
Ich wollte jetzt gerade sagen, weil die kennen doch sicher besser den Albert Einstein und weiss ich, was für Koryphäen, wie eben die Sportszene aus der Schweiz.
Ja, das ist schon so. Aber also, als ich dann mal Assi war und in der Assistentin
war.
Assistentin war und in den ersten 3 Wochen einfach jedes Mal alle haben müssen am Boden sitzen, weil einfach jeder wollte schauen, ob es jetzt wirklich die Dominik Giesing ist. Also dachte, okay, so underground, wie ich immer das Gefühl hatte, bin ich glaube auch nicht. Aber sie sind. Einer hat mich, glaube ich, nach 2 Jahren zusammen studieren und ich bin wirklich häufig auch an der Vorlesung. Ich bin nicht daheim geblieben oder so. Und nach 2 Jahren hat er mich nach einer Prüfung gefragt, Sie, Entschuldigung, so, ja, könnte ich vielleicht, also meine Mami, also sie ist mega Fan und vielleicht könnte ich eventuell ein Autogramm haben. Ich
denke, das ja, nein. Nein, gibt's nicht.
Also ich stelle mir so vor, er ist wahrscheinlich jeden Tag heimgekommen und seine Mami hat gesagt, hast du jetzt das Autogramm? Und 2 Jahre lang hat er jeden Abend gesagt, nein, ich habe mich nicht gesagt. Ja, also mega herzig.
Sehr herzig. Jetzt hast du vorher erzählt von dieser Party. Wir haben ein bisschen Recherche betrieben, wir haben gewisse Auszüge gefunden, wo du auch schon über Partys geredet hast. Kein Zufall sind wir auf das Thema gekommen, wo du das angesprochen hast. Ich würde sagen, wir hören doch gerade mal
rein. Genau, hören wir schnell rein, was Dominik Giesing zu ihren wilden, jungen Jahren zu erzählen weiss.
Ein Kaffee am Bistrand oder Happy Hour im Yucatan?
Wahrscheinlich eher ein Kaffee am Bistrand. Schon nur um Vreni zu lieben.
Das kannst du dir auch noch nicht so lange erlauben, oder? Schon Après-Ski.
Ja, es geht. alle haben das immer das Gefühl und dann manchmal, also man redet ja nicht mehr so über das, aber manchmal denke ich, wahrscheinlich haben wir fast die wilde Jugend gehabt, weil unsere Eltern haben das damals nicht so mitbekommen, weil wir ziemlich weit weg von daheim in Ausgang sind damals.
Happy Hour im
Excuse. Happy Hour.
Habt ihr gerade einen Wackelkontakt gemacht nach dieser Antwort?
Also gut, wo sind ihr angegangen, damit ihr dann können es richtig krachen lassen?
Ja, nein, wir sind einfach weg gewesen. Also es ist ja egal, wo du bist, ob du im Kellnertal im Training bist oder so. Es hat einfach die Momente gegeben, wo auch wir in Ausgang sind. Also ich wollte einfach, ich wollte mit dem ein bisschen das Klischee wollen brechen, dass alle immer das Gefühl haben, oh, wenn du Spitzensport machst, dann opferst du deine Jugend. Also ich glaube nicht, dass der Nino Niederreiter seine Jugend geopfert hat oder die Jungs oder so. Also ich glaube es echt nicht.
Aber
also,
dann frag mich doch mal schnell anders. Wo du die Party gemacht hast mit den ETH-Studenten, was hast denn du eigentlich so vor Augen gehabt? Was hast
du dir vorgestellt? Hangover 3 hat sie vor sich gesehen.
Ja, nein, es war eben mega spontane Idee. Ich habe einfach letzte Prüfung fertig. Jetzt müssen wir etwas ziehen und ich kann mir eigentlich gar nichts dabei überleiten.
Das sind leider
die... Ich habe es ja in Anführungszeichen gestellt. Oder?
Aber vielleicht liegt es ja daran, dass du halt die 13-, 14-jährigen Genies eingeladen hast und noch gar keinen Alkohol trinken, oder?
Ja, ja. Das ist mir dann irgendwann auch ins Eingang.
Wir haben kürzlich mit dem André Raghetti ein Interview gemacht und er hat gesagt, er habe in den letzten 2 Jahren 1 Bier getrunken. Also sprich, er ist eigentlich eben genau jemand, der das nicht macht. Was würdest du ihm sagen, wenn du jetzt das so hörst?
Ja, also es ist ja jedem selber überlassen, wenn er sein Leben gestaltet. Und es gibt auch Menschen, die nicht Spitzensport machen und nicht so viel Alkohol trinken. Ich glaube einfach, auch als Spitzensportler bist du ein Mensch. Und es gibt Menschen, denen tut es gut, zwischendurch mal eine Party zu machen. Und ich sage immer, wenn der Usain Bolt seinen Trainer in davon abgehalten hat, zwischendurch halt abzustürzen, dann wäre er nie so schnell geworden, wie er war. Punkt. Da bin ich überzeugt. Weil, also, ja, meine Schwester, zwischendurch schicke ich sie in den Ausgang. Weil es tut ihr einfach gut. Punkt.
Du schickst sie. Also sie sagt dann, nein, ich bin eigentlich müde. Und die Schwester sagt, nein, du musst jetzt
raus. Du gehst jetzt in den Ausgang.
Nein, manchmal. Also Athleten hast halt schon immer die Scheuklappe auf und siehst nur möglichst professionell und jede Hundertstel zählt und jeder Tag zählt. Aber am Schluss des Tages muss auch deine Seele noch etwas haben. Du musst auch als Mensch noch etwas haben. Wenn's dir, du musst auch einfach ein bisschen leben können. Und der Roboter, der von morgen bis zum Abend immer alles genau perfekt macht, das ist nicht der, der am meisten Rennen gönnt. Alberto Tomba war kein Roboter und der Bodie Miller auch nicht. Und you name it. Und ich bin überzeugt, es hat auch einen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass wenn der Bodie Miller weniger in Ausgang wäre, dass er dann noch mehr gewonnen hat. Das glaube ich nicht. Aber es muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben, oder? Das merkst du ja selber auch. Also.
Ja, du hast es angesprochen, Sportlerfamilie, Gisin. Was haben sie euch im Kindesalter gegeben, dass ihr also gut geworden seid im Skifahren?
Engelberger Wasser.
Engelberger Wasser.
Nein, ich glaube einfach eine gute, grosse Portion Leidenschaft und Feuer für den Sport. Ja, also meine Eltern sind skiverrückt, meine Grosseltern auch. Die haben sie uns halt mitgeschleigt. Und
also
das ist
was?
Meine erste Kindheitserinnerung. Das ist so wirklich.
Du bist mit 1,5 Jahren das erste Mal auf der Ski gestanden. Du hast wahrscheinlich keine Erinnerung mehr daran, aber wie kann man in so einem kleinen Alter schon auf den Ski fahren?
Ich kann es einfach können. Und es ist so wie, es gibt Haufen Sachen, die ich einfach nicht kann. Wir haben jetzt gerade diese Woche wieder festgestellt, ich kann überhaupt nicht zeichnen, zum Beispiel. Das ist ganz schlimm. Also ich bringe nicht einmal Strichmännchen an, aber Skifahren kann ich.
Das heisst, nehmen wir jetzt 2 Sachen. Wie hat es geheißen? Quantenmechanik und Zeichnen. Aha. Das ist alles, aber alles andere kannst du.
Fußball, ganz schlimm.
Also, jetzt wollte ich gerade sagen, ja, mit einem Skischuh ist ja schwierig. Muss man sagen. Fußball mit einem Skischuh.
Noch mit dem Ski dran.
Es ist allgemein. Also, es gibt ganz, ganz viele Sachen.
Ja, wir haben ja im Intro gehört, was du alles sehr gut kannst. Darum fällt uns ein bisschen gesagt, schwierig, das zu glauben.
Massiv übertrieben. Ja, ihr fragt nicht
ich. Das sagst jetzt du einfach so.
Ja, das sage ich jetzt, da bleibe ich dabei.
Ja, bleiben wir doch bei deiner Familie. Du hast eine sehr erfolgreiche Schwester. Ein sehr erfolgreicher Bruder. Wie ist es, wenn man innerhalb der Familie alle 3 Sport macht? Gibt es da Konkurrenz? Bist du beispielsweise froh gewesen, hat deine Schwester zwar Goldmedaille gewonnen an der Olympiade, aber nicht gerade in der Abfahrt, sondern vielleicht nur, wenn man das sagen darf, in der Kombi?
Nein, also ich bin 100% sicher gewesen, dass sie die Abfahrtsgoldmedaille gönnt. Am Abend vor der Abfahrt. Ich war so sicher. Und ja, nachher hat es nicht sein. Es ist an diesem Tag einfach alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Und dann war es ein mega Fight in diesen 24 Stunden. Oder sie ist im Ziel umgekehrt, ihre beste Ski war kaputt. Sie ist das allererste Mal mit der schnellen Ski überhaupt gestürzt. So ein bisschen psychologisch, leichte Kinderschütterung gehabt. Und 24 Stunden später war ja schon die Kombi auf der gleichen Strecke. Und das war das Schönste, das miterleben und zwei, drei Sachen mithelfen. Und nachher, also ich hatte mehr Emotionen im Ziel, als sie das Gold geholt hat, als als ich gewonnen habe. Und ich hatte viel mehr Emotionen noch, als der Marc fünft wurde in Kitzbühel. Da bin ich wirklich durchgefallen.
Darf ich raten, du hast sie nachher beide in den Ausgang geschickt, oder?
Nein, nach Pyeongchang ist Ende. Also dort war sie so kalt. Habe ich sie nur noch ins Bett geschickt. Nein, das ist wirklich also energetisch bis zum letzten Tropfen ausgepresst. Ja. Aber es hat sich gelohnt.
Du sagst, an der Olympiade hättest du nicht ganz so viele Emotionen gehabt, wo du selber im Ziel ankommst. Die Olympiade ist ja für alle Sportler, die in einer olympischen Disziplin sich bewegen, glaube ich, so das Highlight. Hast du das auch so erlebt? Oder hat es bei dir andere Highlights gegeben?
Nein, es ist das Grösste. Also es ist wirklich das Grösste und es ist einfach halt so krass, weil es einfach das riesen Symbol ist und weil es ja das riesen Symbol ist, wo viel, viel mehr ist als nur Sport. Oder? Es ist mal aus einem Gedanken heraus entstanden, dass die ganze Welt zusammenkommt und halt zwei oder drei Wochen aufhört, sich gegenseitig in ihren Gegensätzen sehen und zusammen sich einfach misst. Im Sport, wo es nicht um Leben und Tod geht, sondern halt... Nein, es geht nicht um. Das ist ja eigentlich das Ziel davon, dass es nicht um Leben und Tod geht, oder? Und das ist, ich finde so, der Geist, den spürst du schon, wenn du dort bist, in dem olympischen Dorf als Athlet oder als Athletin.
Ich frage jetzt mal ein bisschen kritisch, aber geht es nicht bei der Olympiade mittlerweile darum, wer das die pompösere Veranstaltung kann machen?
Ja, das ist sicher traurig. Das finde ich sicher traurig. Und ich glaube, eben als Athletin kann ich nur beurteilen, wie es mir als Athletin geht dort und wie du das Umfeld empfindest. Und das Zusammenleben zwischen den Athleten ist genial, oder? Aber dass der Sport immer mehr in den Hintergrund rückt, das finde ich traurig und schade. Und ich meine, es ist so weit gegangen, dass wir in Vancouver nicht einmal mehr ein anständiges Training hatten in der Abfahrt, weil einfach das Wichtigste war, dass die Abfahrtsstartzeit eingehalten wird, dass jede Fernsehstation genau dann übertragen kann und so weiter und so fort. Oder? Und du hast eigentlich Wettkämpfe dann gehabt, wo im Weltcup so verboten sind, weil es gefährlich ist. Und das sind so die Irrsinn, oder? Aber also wenn du als Athletin dort bist, dann ist es einfach dein Kindertraum, der in Erfüllung geht. Und dann sitzt du dort am Morgentisch mit Björn Dählien und starrst eine halbe Stunde an und denkst, ich sitze da mit Björn Dählien.
Stichwort Umfeld, Zusammenleben, hast du jetzt vorhin gesagt. Was muss man sich vorstellen, was passiert sonst noch? Also Olympiade, abgesehen von den Rennen oder eben vom zusammen zu mürgeln?
Ja, am Schluss ist es wirklich ein wie ein grosses Lager.
Achtung, sehr gut. Ja.
Ein Massenschlag.
Es ist sicher anders als sonst im Weltcup. Also, du hast grössere Zimmer, aber nicht Massenschlag. Es kommt immer ein bisschen darauf an, für was du dort bist. Oder? Also, ich glaube, die meisten Athleten sind dort, um ihre Leistung zu bringen. Und dann schottest du die ab. Aber es ist schwieriger als sonst, um die abschotten. Oder du bist halt auf einem engem Raum miteinander, halt viel, viel engerem Raum als sonst, wenn du on Tour bist. Ja.
Kommt man da auch irgendwelche Angebote über von vielleicht männlichen Athleten, also die unterwegs so sind?
Aber ich glaube, da habe ich zu fest Scheuklappen auf. Ich bin auch zu naiv, als ich das erste Mal zu Vancouver war und im Kraftraum-Eingang hatte es so eine grosse Schale gehabt. Und ich habe gemeint, ah, cool, ein Zeltli. Und dann so, oh nein, es ist kein Zeltli. Ja.
Und das schon die ganze Handfläche in der Hand gehabt?
Nein, ich habe gerade noch. Bei
uns ist eigentlich bei der Olympiade geht's immer nur darum, gibt es effektiv nur Sex oder gibt es auch noch Sport? Und wir haben verschiedene Leute, Julia Steingruber hat behauptet, jedes Büschli rüttelt, wenn sie vorbeigelaufen ist. Der Roman Untersander, Eishockey-Spieler, hat behauptet, es hätte nie ein Kondom gehabt, wenn er kam, sagt, Charles, immer leer gewesen. Das war bei dir in dem Fall ein bisschen anders gewesen.
Ja, ich bin, glaube ich, einfach zu naiv an das. Und dann in Sochi bin ich bin ich wirklich, ich habe gewusst, es ist meine letzte Chance und ich will sie packen. Und dort war mir alles andere egal gewesen. Also dort habe ich so, glaube ich, keine 5 cm links und rechts von mir geschaut.
Aber du bist ja nachher, hast ja gewonnen, oder? Und dann gibt es etwas zu feiern und dann sind ja die Joy-Klappen weg. Es gibt ja keinen Grund mehr, um irgendwie sich im Tunnel zu bewegen.
Ja, es geht. Ich hatte dann nochmal 2 Einsätze gehabt. Und es ist halt, also das habe ich auch bei der Michelle gesehen, oder? Das ist nachher, du wirfst so eine Maschinerie an, dass einfach die Energie extrem leidet. Also ich bin von Sochi heim, bin ich wirklich
flach.
Ja, weil einfach alle Emotionen nachher rausgehen und nachher wirst du eigentlich nur noch gepackt und von Station zu Station zerrt. Oder dann ist zuerst Ziel, 700 Interviews und dann Pressekonferenz, nochmal 700 Interviews. Das versteht kein Mensch, aber es ist so. Dann Dopingkontrolle und dann kannst du dich kurz, schnell 5 Minuten umziehen und dann stellst du es erstmals an Nadel an und dann explodiert dein Nadel, dann stellst du es einfach wieder ab und dann irgendwie sofort runter, Richtung Sochi an die Rangverkündigung und dann Rangverkündigung und dann wieder heim und dann haben wir meine Akkreditierung vergessen und dann haben sie mich knapp mit der Goldmedaille haben sie mich wieder reingelassen. Ich habe gesagt, das ist mein.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du als 8. runtergefahren. Stimmt das bei der Abfahrt? Du hast ja dort eigentlich noch nicht gewusst, du hast vielleicht ein guter Run gewesen, aber du hast noch nicht gewusst, ob es effektiv ganz lange. Wie lange hast du biberet dort? Oder hast du auch schon im Ziel gedacht, mal, heute könnte es lange?
Ich habe am Start gewusst, es gibt eine Medaille, wenn nicht irgendein Scheiß passiert. Also, das ist wirklich so der klarste Gedanke, den ich mich daran erinnere.
Was, am Start oben?
Ja, ja. Weil ich habe so lange gekämpft, vorher, nach all den Verletzungen, die ich hatte, um mich wieder in dort, ich habe gewusst, was ich für einen Zustand brauche vor einem Rennen, dass ich gut fahren kann. Und den habe ich ewig nicht mehr angebracht, weil es einfach mein Körper sich geweigert hat. Oder wenn du 9-mal in einer Operationssaal warst, findet der Körper einfach, ja, könntest du vielleicht auch mal etwas anderes machen. Ich war sehr sicher dort, dass es eine Medaille gibt, aber ich habe nie gedacht, Gold. Nie. Und ich bin, glaube ich, beim 55, wo die Inderin runtergefahren ist,
habe ich schon dann noch 100%ig sicher gewesen.
Ich war nicht sicher gewesen. Und Tina Maas ist neben mir gestanden und hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Dominik, können wir jetzt bitte langsam gehen? Es kommt im Fall echt niemand mehr. Ich so, no, we wait till the last one. We wait.
Mich nimmt es Wunder, wenn du das nächste Mal so ein Gefühl hast, dass es sicher gut kommt, beispielsweise bei einem Börsenkurs oder so. Würdest du uns das mitteilen, damit wir von dem profitieren könnten?
Ja, ich würde, aber ich glaube nicht, dass ich das hier wieder habe. Es war so ziemlich lang aufgebaut, dass ich dann das Gefühl habe. Also, ich glaube nicht, dass ich nochmal in etwas wird 10 Jahre investieren und dann weiss ich, jetzt ist der Moment
gekommen. Du hast jetzt auch gerade noch angesprochen, also eben neben euren Erfolg hat es auch etwas anderes gegeben, was euch als Familie eigentlich oft ausgezeichnet hat. Und zwar sind ihr immer relativ oft verletzt gewesen, vor allem du. Mit 9 Operationen an den Knien. Mal abgesehen davon, dass deine Knie wahrscheinlich ausgesehen haben, als wären sie irgendwie durch einen Rasenmäher darunter. Wie schafft man das, nach so Verletzungen wieder sich jedes Mal aufzurappen? Ich meine, einmal, zweimal geht ja vielleicht noch. Aber wenn man das so oft hat, wie ist das möglich?
Ja, ich glaube, jetzt wird es sehr nerdy, X-Men.
Also sehr gut. Hast du es abgeholt, 100%. Grosse Fans.
Ich bin nicht so unbreakable, ich bin halt mehr der Wolverine. Also einerseits gehe ich schnell kaputt, aber ich heile auch wieder relativ gut.
Dann fährst du deine Krallen aus.
Nein, aber ich heile schnell. Das hilft. Und das hat sicher auch geholfen, zum immer wieder zurückzukommen. Weil wenn du nicht heilst, dann... Also weißt, wenn, ich finde es viel schlimmer, wenn du Verletzungen hast, die sich so in die Länge ziehen und so zäh sind und es geht nicht vorwärts und du hast irgendein chronisches Zeug. Und ich hatte Verletzungen, Aufbau und dann war es immer wieder super gewesen, oder? Ich konnte immer wieder voll Gas geben und das ist das klingt jetzt total bescheuert, aber ja, es ist motivierender, als wenn an etwas so Rückproblem jahrelang catchst.
Aber es sind rein körperliche Schäden in dem Fall.
Ja, und es war immer einfach so einschneidend gewesen, aber es ist auch immer wieder gut geworden, oder? Aber natürlich, irgendwann, wenn du das 9. Mal auf den Deckel bekommst, überleist du schon, ja, ist jetzt das wirklich so clever, dass...
Also so wie bei Lion King, wenn du den Kopf gezogen hat, wenn du mit der Kühle gekommen ist, hast du den Kopf nochmal angehabt.
Genau, das ist sehr, sehr schön bildlich dargestellt, ja.
Ja, bleiben wir gerade bei einem anderen schwierigen Thema. Dein Bruder hat einen schweren Sturz gehabt das Jahr.
Ja.
Hat das euch als Familie näher zusammengebracht? Wie habt ihr das miterlebt? Ich meine, es war ein riesen Schock für die ganze Schweiz, aber ich stelle mir vor, als Familienmitglied ist man da zuerst einmal einfach wow.
Ja, es ist etwas total anderes, als meine Verletzungen gewesen sind. Es ist wirklich halt ums Lebendige gegangen. Und er hat jetzt schon das zweite Mal so einen Sturz gehabt. Und das ist, ich glaube, für meine Mami mit Abstand am schlimmsten. Und das haben auch alle gewusst. Und meine Mami hat wahrscheinlich auch mehr unter meinen Verletzungen gelitten als ich. Also rein zum Verarbeiten, weil ja, als Mutter, glaube ich, ist nicht so cool, wenn du immer mit deinen Kindern ins Spital musst. Und eben bei mir sind es Knie gewesen, oder? Es ist so, ja, das Knie, kann man. Also es ist nicht so das Drama. Und das ist halt wirklich schlimm gewesen. Und wir haben die erste halbe Stunde halt nicht gewusst, was läuft und was der Zustand ist. Und ja, und nachher sind so die Informationen reingetröpfelt und meine Eltern waren vor Ort gewesen. Und Michelle auch. Und ja, das ist schon sehr, sehr schwierige Stunden, Tage. Also Weihnachten 2018 bleibt bei uns sicher nicht in guter Erinnerung. Und gleichzeitig, ja, ist es schon so. Und dass du dann in diesem Moment halt noch mehr zusammenrückst. Und ja, jeder wusste, was er zu tun hat. Und wir haben uns dann wirklich so abgewechselt, oder meine Eltern und die Freundin von Marc und ich und mein Freund und Michelle. Und jemand war dort und jemand war da. Und alles andere ist dann einfach mal eine Woche lang abgesagt worden. Und man hat sich nur auf das konzentriert. Und das ist auch richtig so. Und das ist bei uns, ich glaube schon, etwas Schönes in der Familie, dass du weißt, wenn es darauf ankommt, dann sind einfach alle da.
Ja. Schaust du die Rennen jetzt mit anderen Augen an? Ich meine, die Abfahrtsrennen, da habt ihr ja manchmal 120, 130, 140 Stundenkilometer auf dem Buckel. Hat das irgendetwas ausgelöst oder verändert bei dir?
Also, Marc, seine Rennen kann ich nicht so gut schauen. Habe ich schon Mühe, muss ich ehrlich zugeben. Also, her ein Speedrennen schaue ich nicht mehr so gerne. Aber sicher auch halt durch die persönliche Erfahrung. Und Dame ist etwas anders. Halt auch, weil Michelle einen anderen Stil hat und irgendwie auch anders dran geführt wurde. Und ja, das geht besser. Und die technischen Disziplinen, finde ich, schaue ich jedes Rennen.
Schaust du jedes Rennen effektiv?
Ja, ich schaue wirklich fast jedes Rennen.
Du hast einmal eine Saison lang kommentiert. Mhm. Hast eigentlich den Job gemacht, den wir uns alle könnten vorstellen mal zu machen. Wie war das?
Ja, also emotional schwierig. Ich habe es voll unterschätzt, weil eben Michelle gefahren ist und du dann wie nicht kannst. Also ich habe nicht können meine Emotionen rauslassen und dann habe ich sie so fest abgedrückt, dann war es mir immer schlecht gewesen und ich bin wirklich aus dieser Kabine raus und das denkt, oh nein. Also es ist super cool als Job, aber nicht, wenn deine Schwester fährt, habe ich dann müssen feststellen, ja.
Also weil du quasi nicht hast wollen parteiisch sein oder weil du einfach gefunden hast, es gehört nicht daher, dass ich für meine Schwester zu fest jubeln oder einfach allgemein, weil du nervös gewesen bist, weil deine Schwester jetzt ein Weltcuprennen fährt und du schaust zu und bist wirklich dort, gerade dort und solltest gleichzeitig selber noch leisten können?
Ja, alles zusammen. Alles zusammen. Und dann eben nachher, wenn sie im Ziel war, hast du meistens mit ihr über das Rennen reden oder halt vor allem, ich meine, wenn es gut gelaufen ist, ist es nie ein Problem gewesen, oder? Aber wenn sie halt einen schlechten Tag gehabt oder mal etwas nicht so funktioniert hat oder vor allem, wenn sie irgendwie raus ist oder so, dann hast du halt wollen helfen und da sein und unterstützen. Und ich habe dann noch 40 Athletinnen kommentiert und will schon einen guten Job machen. Und ja, das habe ich dann einfach gemerkt, das bringt mich so in einen emotionalen Zwist, wo einfach, ja, es ist ein cooler Job, aber eben so in dieser Situation.
Meinst du, das hat man gemerkt als Zuhörer?
Ja, sicher. Sicher, und es hat mir dann auch leid da. Weil ich glaube, ich habe bei niemandem so wenig gesagt wie bei der Michelle. Sie hat dann einfach so blank abfahrten gehabt, oder? Du hörst hinterher so jemand,
Also unter dem Motto.
Nein, es ist auch ein bisschen fies ihr gegenüber.
Michelle Giesing gestartet und dann hast du einfach zwei Minuten nichts gehört.
Ja, dann bin ich auch so durch und dann, vor allem, wenn man mich gesehen hat, bin ich etwa so im Studio gewesen, oder? Ja, ja. Also, da lebst du einfach zu fest mit und hast einfach zu viel zusammen erlebt, als dass das könntest unterdrücken.
Und beim Interview hast du dann wahrscheinlich gesagt, eben ab in Ausgang, oder? Und das passt dann natürlich auch nicht jedem, oder?
Ja, vielleicht. Nein, das sind Ausnahmesituationen.
Bleiben wir doch bei der Familie. Ihr habt nicht nur einen riesen Zusammenhalt, wir haben schon ein paar Mal getönt. Ihr seid auch wirklich absolute, wenn man kann sagen, Sportgenies. Offensichtlich auch noch sonst Genies. Wir haben ein grosses Ziel und das ist, dass die Schweiz noch viel mehr Olympia-Goldmedaillen holt. Und für das würden wir sehr gerne absolute Supersportler herzüchten. Und ihr
okay.
Seid...
Okay, jetzt ist es das ein bisschen sketchy.
Das ist X-Men, das ist wie X-Men.
Eben, richtig sketchy.
Ja. Wie sieht das aus mit euren Partner, Partnerin? Sind das auch absolute Sportkanonen, dass wir uns da auf eine blendende Zukunft freuen können?
Ja, also der Michel, ihr Freund, ist auch ein Weltcup-Athlet, aber er fährt nicht für die Schweiz. Das wird dann eben wahrscheinlich ein härteres
Ziel. Ja, das ist heikel. Ja, das
ist dann wie im Fußball. Ja, da muss man sich dann entscheiden.
Vielleicht fährt dann die Hälfte von der Familie für die Schweiz.
Der kaufen wir uns schon, das ist kein Problem.
Das ist gut. Ja, eben, da haben wir einen Tipp. Aber sonst, nein. Sonst sind wir nicht im Zuchtbusiness.
Sind wir nicht
im
Zuchtbusiness?
Aber deine Gene machen ja alles wieder wett, oder?
Ich weiss nicht, ob du eben so fragile Knie wirklich weitervererbst an die nächste Skifahrergeneration.
Vielleicht müssen wir es mit Bob probieren. Es hat auch mit Schnee,
ja,
mit Eis.
Ja. Und bist du so ein bisschen eingefasster oder so? Ja, why not?
Sind denn Kinder überhaupt das Thema? Ich meine, wenn man dein Programm anschaut, was du alles machst, dann haben Kinder gar keinen Platz mehr.
Ja, mal Kinder sind schon das Thema. Aber ich glaube, es ist ein Thema, wo eben gut musst überlegen und dann entsprechend dann natürlich mein Programm angepasst würde. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich im Moment noch so überall ein bisschen die Türchen offen habe und verschiedene Sachen mache und dann wirklich, ich glaube, die grosse Entscheidung halt im Leben muss treffen. Und dann kannst du dann sagen, okay, das passt dazu oder das weniger. Das ist klar.
Wir sind momentan, glaube ich, froh, hat sie noch kein Kind, sonst wäre es sicher nicht bei uns im Keller. Das kann man schon mal bestätigen.
Das könnte gut sein.
Gut, wir heisst ja nicht umsonst unsportlich, sondern es ist, glaube ich, eines der ernsteren Interviews, die wir bis jetzt geführt haben. Darum würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen auf unser Niveau zurück.
Okay.
Es gibt eine Rubrik, die wir sehr gerne machen, das sind Questions auf the Internet. Der Rulo ist ein absoluter Computerfreak und sehr gut im Darknet und sucht dort wirklich teilweise lustige Fragen raus.
Scheinbar, ja.
Und wir würden da jetzt einfach mal 1, 2, 3 stellen. Du darfst die ohne Scham beantworten, natürlich.
Okay.
Genau.
Muss, ohne Scham beantworten.
Also du darfst gerne schauen. Also es ist ja so. Du musst dir jetzt deine Vorstellung...
Also, haben ihr Farbe in der Kamera? Also wenn ich rot werde,
sehen das sieht man.
Das sehen wir bestens, ja. Das sehen wir bestens. Du, als Physikerin kannst du dir sehr gute Sachen vorstellen. Von dem her sollte das kein Problem sein. Und zwar, du bist in einer Bar und es kommt zu einem Kampf. Gegenüber von dir sind zwei Hells Angels. Mhm. Welchen anderen Sportler hättest du gerne an deiner Seite, um den Kampf zu gewinnen?
Der Büchsi.
Büchel?
Ja.
Warum?
Der kennt dich sicher. der sagt «Hoi, chill jetzt mal!»
Das ist der Liechtensteiner Skifahrer,
ja,
oder?
Ja,
der hat Hells Angels Vergangenheit.
Der kommt mit allen aus. Nein, der kommt mit allen aus. Der würde auch der kommt mit allen aus.
Das ist ein neuer Zähler.
Das ist keine schwierige Frage.
Ja, das hätte jetzt wirklich
gut, nächste Frage.
Erwartet.
Welches Essen liebst du über alles, aber versteckst es, weil es dir peinlich ist, dass es jemand gesehen?
Sich zu verstecken, weil es mir peinlich ist, wenn es jemand sieht.
Oder gibt es ein Essen, das du so gerne hast, dass du nicht willst, dass jemand anders etwas davon abbekommt?
Ja. Also ich tue am Weihnachtsbaum die Müsli, so ein Schokoladendepot machen. Hinten am Weihnachtsbaum, weißt du, so.
Die weiss gefüllte Müsli?
Nein, nicht die weiss.
Ah, gut, danke.
Gianduja. Nein, nicht weiss.
Ja, da fragen sich alle, wieso dass der Baum nicht dekoriert ist.
Nein, nicht mehr gerade steht. Nein, sag ich, ja. Also als Kind habe ich das immer gemacht. Einfach so hinten dran, wo es niemand sieht. Wenn alle denken, es hätte keinen Schoki mehr am Baum, habe ich noch Schoki am Baum.
Für die nächste Frage, die wir dir stellen, darfst du den Büchel nicht nehmen. Oh. Und zwar lautet die Frage wie folgt. Die Aliens kommen auf die Erde, sie belagern uns. Welche Sportler würdest du zu ihrem Empfang anschicken?
Also, welche Athleten würde ich schicken als Empfangskomitee für eine Alien-Kultur? Ja, möglichst divers, oder? Ich würde wahrscheinlich irgendwie die Lindsay Vonn mitnehmen.
Will?
Ja,
wegen ihrem Freund, unübersehbar natürlich.
Und sie würde sicher eine riesen Show daraus machen.
Ja, das ist sicher, ja.
Oder? Und dann würde ich nebendran vielleicht den Beat Feuz anstellen. Der würde sie so... Eben, der ist wie der Büchse, der kann es mit allen gut. Und dann wahrscheinlich noch irgendwie so jemand, eben Simone Biles, die könnte dann über sie drüber springen und wenn sie wirklich negative Intentionen haben, noch über alle drüber noch den Schalter umlegen. Und so. Also, sie wären dann wie so die Arya Stark oder so.
Ja. Boah, Game of Thrones. Fangen wir gescheiter nicht an, sonst geht das Interview noch ewig.
Genau.
Du bist wie Hänsel und Gretel in einem Haus gefangen und das besteht aus einem Nahrungsmittel. Du müsstest dich aus dem Haus rausnessen, um dich
Stark.
Ja. Was für ein Müsli?
Müsli, einfach Müsli, Birchenmüsli.
Birchenmüsli?
Ja. Mit, also wenn ich nur etwas dürfte essen in meinem ganzen Leben, Birchenmüsli.
Warum?
Ich kann mich von dem ernähren. Zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht, immer.
Dann gibt es eine entscheidende Frage, mit oder ohne Weinbeere?
Das finde ich nicht mal so dramatisch. Ich bin nicht in der Hardcore-Fraktion. Aber ich bin froh, wenn es ein bisschen abweicht. Manchmal mit und manchmal ohne. Aber es ist eigentlich nicht so dramatisch.
Abenteuerlustig, könnte man sagen.
Ja, voll.
Also das war eigentlich dein Geheimrezept vor den Wettkämpfen, oder? Schon morgen hast du immer Birchenmüsli gehabt. Und zum Nacht im Ausgang auch, nach dem Drink gibt es ein Birchenmüsli.
Heilmittel für alles.
Ja, was haben wir noch?
Ja,
wir sind noch nie so rassig durch die hohen Fragen durch.
Die Antworten kommen einfach zu schnell.
Ja, ich habe gemeint, das sagt der Witz da von der
Ja, das ist absolut ein Witz.
Du musst wissen, die einen die überlegen wirklich fast minutenlang, weil sie einfach nicht wissen, was sie sagen.
Okay, ja, dann musst du schwierigere Fragen stellen.
Also gut, dann fange ich gerade mal an. Lieber ein Freund, der in 30 Sekunden kommt oder nach einer Stunde?
Jetzt mit 34.
In der wilden ETH-Zeit natürlich eine Stunde.
Solange es mir dabei gut geht, ist mir eigentlich gleich.
Und jetzt sind wir froh, haben wir eine Farbkamera.
Ja, ist gut.
Dann kommt noch mein Favorite. Du stehst auf einem Sportplatz, du hast einen Baseballschläger in der Hand und es rennen ganz viele Sechsjährige auf dich zu. Wie viel kannst du vermöbeln mit dem Baseballschläger oder von Hand?
Keine!
Aber sie überrennen dich, sie sind wie Zombies. Also du würdest dich freiwillig aufgeben, könntest du nicht machen. Ja, das ist schon mal ein Standpunkt.
Ja, das haben wir jetzt. Also null haben wir auch noch nie
gehabt. Ja, haben wir noch nie gehabt. So für 15 bis 30 haben wir alles gehabt. Ja, 15 bis 30.
Nein. Also der Mike Künstler hat gesagt, alle.
Alle, hat er gesagt.
Egal wie viele kommen, alle.
Aber dann müssen wir sagen, mit den Kindern sind wir nicht mehr so weit weg, dem Fall, wenn du schon null sagst bis 16.
Nein, ich habe keinen Killerinstinkt. Ich bin das Paradebeispiel, dass du im Spitzensport keinen Killerinstinkt brauchst. Ich habe keinen.
Das heisst, wenn wir eigentlich Boxer wollen, züchten, dann wollen wir deine Gene eigentlich nicht, oder?
Nein, definitiv nicht. Ganz viele Sportarten willst du meine Gene nicht.
Es wird sicher auch kein Hockey-Sniper, kein Fußball, nichts.
Badminton, alles, was so Konkurrenz, also direkt kommt, ist Katastrophe. Es ist ja so. Im Kindergarten haben wir nicht einmal das Spiel gemacht mit dem Stuhl. Weißt du, dass immer
ein Stuhl läuft?
Ja, genau, ja. Ich bin immer die erste ohne Stuhl.
Okay.
Immer!
Weil's lieb ist.
Immer! Ich kann es einfach nicht.
Und die Lehrerin hat dann wahrscheinlich gedacht, die ist zu dumm, die kommt nicht raus.
Wahrscheinlich. Vielleicht ist das Quantenmechanik.
Also gut, du musst dich entscheiden. Hättest du lieber Arm wie der T-Rex oder Bein wie ein Flamingo?
Entschuldigung, Arm wie ein T-Rex.
Warum?
Ja, ich gesagt, sie hat gute Vorstellungskraft.
Ich habe lieber die Beine, die ich habe, weil Skifahren mit Beinen wie einem Flamingo.
Wäre kein schwierig sein, muss man zugeben.
Und ich, ja.
Doch, sagst du, willst du etwas sagen?
Ja. Mein Freund vergleicht, wie ich laufe, mit einem Tyrannosaurus.
Das heisst, das Bein vom Tyrannosaurus Rex hast du dem vielleicht schon?
Wahrscheinlich, ja.
Da kommst du jetzt noch der dazu über.
Das ist voll okay.
Man könnte fast meinen, mir geht die Frage von ihm.
Ich habe mich schon quasi völlig mit dem Image angebracht.
Ja, aber halt noch schnell, jetzt kommt noch eine andere Frage.
Oh.
Die gehört leider nicht mehr, oder gehört nicht mehr zu Questions of the Internet, die gehört so zu meinem Fachbereich. Sex im Sport, Sex vor dem Wettkampf. Da möchten wir jetzt natürlich auch dich fragen. Wir haben bis jetzt wirklich alle Sportlerinnen und Sportler gefragt. Wir haben ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Nichts, ist egal. Zwei Wochen vorher nichts, einfach wie auch immer. Wir haben wirklich alles gehört. Was sagst du dazu?
Ist egal.
Vor dem Rennen, also, ist egal.
Funktioniert alles. Aus Erfahrung, es funktioniert alles.
Oh, das ist sehr gut.
Sehr gut.
Nein, ich glaube, es gibt sogar so Studien, die sagen, bei den Jungs kommt es darauf an, aber bei den Frauen nicht.
Und das
also bei den Jungs negativ?
Ja.
Habe ich
mal gehört, habe ich mal in einer Studie gelesen, wo sie in Schweden raus... Nein,
also wir haben auch eine Frau mal gehabt, die kommt aus dem Girlingsport, sie hat gesagt, ungeraden Tagen oder gerade, hänge ich mich nicht auf, das ist ja gleich, auf alle Fälle, dort geht es oder geht es eben nicht.
Ja, aber darum habe ich es ja so gesagt, das sind so Sportler... Das ist einfach entweder ein Teil, wo du damit kannst schlagen kannst in deinem Ritual oder nicht. Und wenn ich habe zum Beispiel, bei mir ist, ich habe immer das Natel abgestellt am Nachmittag vor dem Rennen. Einfach.
Und das Müsli gegessen, oder?
Und das Müsli am Morgen gegessen.
Dafür hat dann eben der Sex ja, noch Platz gehabt.
Dann musst du halt dich ein bisschen dir das zurechtlegen, wenn was, wo, wie möglich ist.
Ja. Und ich meine, die Olympia-Goldmedaille hat dir recht gegeben. Man kann nichts anderes sagen. Ja, ich würde sagen, danke vielmals für das lässige Interview.
Danke nicht.
Uns hat es Spass gemacht. Ich hoffe, der Keller hat dich nicht zu fest belastet.
Das ist voll okay. Wenn er mich wieder rauslässt, ist voll okay.
Wir lassen dich wieder raus und wir lassen dich nicht allein raus. Und zwar haben wir dir noch ein kleines Präsentli für mit auf den Weg. Okay. Und zwar ist das, jetzt nicht verschrecken, das sind ein paar Socken.
Aha.
Ich hebe es noch ein bisschen in die Kamera hier. Tape Design, das ist unser Sponsor vom Podcast. Und probiere die Socken aus, du wirst begeistert sein. Okay. Absolute Sportsocken Nummer 1 von der Schweiz. Das ist
jetzt eine wunderbare Welt.
So wie der Podcast.
Ja, also wenn du nicht schon eine Olympia-Goldmedaille hättest, mit diesen Socken würdest du sie holen. Das ist sicher.
Okay.
Du kannst uns ja mal mitteilen, wie du mit diesen Socken zu schlagen kommst.
Gut. Ja. Ich sage mal, wie sie beim Skifahren so sind.
Sehr gut. Geil. Ja, ganz herzlichen Dank, Dominik Gysin.
Danke euch. Danke.
Merci.
Ja, du, ich habe noch Tattoos, die man nicht sieht, weißt du?
Ja, ich bin so in die Hockey-Position gegangen und habe meine Backen aufblasen.
Wenn du eine scheisse Eistee hätte ich wollen oder so.
Ja, liebe Freunde, auch Dominik Gysin zeigt, dass Sex vor einem Wettkampf überhaupt kein Problem ist.
Darf ich etwas erzählen? Mich hat letztes Mal irgendjemand darauf angesprochen, dass wir gewisse Fragen relativ repetitiv schon fast predigen. Natürlich die Sex vor einem Wettkampf-Frage. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, jetzt haben wir 100 Episoden gemacht, jetzt stellen wir sie nie mehr.
Hast du gesagt?
Erstes Interview so. Nach 100 und wir stellen sie schon wieder und ich finde es geil. Also die Leute, die diese hure Sache stört, hört gleich weiter den Podcast und wir ändern es nicht.
Ja, also nein, ich meine, das, was diese Person scheinbar gesagt hat, habe ich zwischenzeitlich schon mal gedacht. Aber nachher kommt ja der Mike Künzler mit seiner unglaublichen Theorie, von wegen es läuft immer besser. Und ich dachte, Gott, die Frage muss jedes Mal drin bleiben. Ja. Das ist die beste Frage, die wir haben.
Und Michel Gysin hat etwas gesagt, was wirklich Sinn macht. Männer machen zwei Beine, Frauen nicht. Interessiert sie an? Was soll das sie interessieren?
Es gibt ein schwedisches Paper, das scheinbar sagt.
Und an einer Physikerin glauben wir sowieso einfach alles.
Ja gut, das ist natürlich auch noch das absolute Highlight in der Einstieg mit dem, wie hat es geheissen, Quantenmechanik.
Hör mal auf. Nein! Was mir vor allem geblieben ist mit dem Müsli. Dass sie quasi sich vom Müsli könnte ernähren könnte. Zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht gibt es bei ihrem Müsli.
Richtig geil gewesen. Ich habe die Frage mal fertig gesagt. Birchenmüsli. Am liebsten hätte ich gesagt, wie steht ein Haus aus Birchenmüsli? Erklär mir mal, wie ein Haus aus Birchenmüsli soll stehen. Das geht doch nicht.
Und dann haben wir auch noch erfahren, dass sie laut ihrem Freund T-Rex bei hat. Und wie ein T-Rex bei hat. Und neuerdings auch noch T-Rex Ärmli möchte haben, damit das ganze Gesamtbild komplettiert.
Also wenn ihr nicht wisst, wie Dominik Gysin aussieht, laut ihrem Freund sieht sie aus wie ein T-Rex. Warum, das ist echt eine Frage.
Was wir herausgefunden haben, ist, dass ihr Freund ein absoluter Charmeur ist in dem Fall. Seiner Freundin sagt, sie sieht aus wie ein T-Rex.
Ich habe mal einen Witz gehört, wo der eine zu seiner Freundin sagt, Schatz, du hast Beine wie ein Reh. Nicht so dünn, aber so haarig.
Ich wollte sagen, Reh ist eigentlich mega lieb. Dann einfach das Haarige davon. Ja, und dass sie ja ihre Geschwister dazu gezwungen hat, dass sie amigs einfach in den Ausgang gehen. Und nicht immer einfach nur stur an Sport denkt, sondern wirklich auch mal das Ganze laufen lassen und sich ein bisschen den Kopf abschalten. Das hat mich eigentlich auch beeindruckt, muss ich sagen.
Von ihrem Partyleben haben wir doch auch einiges gehört, dass sie Partys zuhause veranstaltet, wo eigentlich niemand etwas saufen will. Und wo, wenn sie noch ins Bett geht am Morgen, eigentlich alles blitzblank wieder aufgeräumt ist. Genau, und jetzt sind wir noch beim Verweis angelangt. Der ist natürlich wie immer vom Rulo.
Liken und kommentieren unsere Seite und Posts auf Facebook, Instagram und YouTube, wo wir unter dem Namen unsportli.ch zu finden sind. Geht auf unsere Webseite www.unsportli.ch, schreibt uns ein Mail an unsportlichepost@gmail.com und natürlich abonniert, bewertet und hört uns auf iTunes, Soundcloud und Spotify.
Ganz genau, das ist die Episode 102 mit Dominik Giesin und ihren T-Rex-Ärmli.
Wir sind unsportlich.
Ciao zusammen!
Sport, Sport, anders, anders, direkt, direkt, Unsport, Unsport. Unsport.